Let's talk about tax, die Steuernews presented by FIDAS.
Heute geht es um Rechnungen und Aufbewahrungspflichten.
Herzlich willkommen zum FIDAS-Podcast. Heute haben wir ein Thema oder besser gesagt zwei, die alle Unternehmerinnen und Unternehmer betreffen, egal ob Großbetrieb oder Ein-Personen-Firma, nämlich wie eine ordentliche Rechnung aussehen muss, damit sie gültig ist und vor allem auch, wie lange wir sie aufbewahren müssen. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht ein bisschen trocken und jeder denkt sich, oh meine Güte, da will ich ja gar nichts damit zu tun haben. Doch ganz im Ernst, das unterscheidet im Alltag dann zwischen Ordnung und Chaos und die Finanz will ja auch ordentliche Belege, damit wir unsere Vorsteuer abziehen können. Ich habe mir dazu wieder den Experten von der FIDAS geholt, den Jörg Atzlinger, und freue mich auf seine Infos dazu.
Hallo Angela, sehr gerne. Fangen wir mit dem Bereich der Rechnung an. Eine Rechnung ist nicht einfach nur ein Zettel mit Zahlen. Sie ist ein rechtliches Dokument, das zeigt, wer wem was geliefert oder geleistet hat. Und sie ist die Grundlage, wie du schon gesagt hast, für den Vorsteuerabzug.
Super. Wann genau muss ein Unternehmer denn eine Rechnung ausstellen?
Also beispielsweise, der Unternehmer ist nach dem Umsatzsteuergesetz verpflichtet, Rechnungen auszustellen, wenn er Umsätze an andere Unternehmer für deren Unternehmen oder an juristische Personen, soweit sie nicht Unternehmer sind, oder eine steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück an einen Nichtunternehmer oder in einem anderen Mitgliedstaat eine Lieferung oder sonstige Leistung ausführt, bei der die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht und Versandhandelsumsätze tätigt. Also wie gesagt, das waren jetzt nur die wichtigsten. Er hat seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung innerhalb von 6 Monaten nach Ausführung des Umsatzes nachzukommen. Hier ein Hinweis: Werden im übrigen Gemeinschaftsgebiet sonstige Leistungen, die unter die Generalklausel fallen und für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, also sogenannte Reverse-Charge-Fälle oder innergemeinschaftliche Lieferungen durchgeführt, ist der Rechnungsausstellung bis spätestens 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Kalendermonats nachzukommen.
Okay, das sind schon mal die Rahmendaten. Welche Formvorschriften sind denn zu beachten?
Also eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen, folgende Merkmale aufweisen: Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmens, Name und Anschrift des Leistungsempfängers, Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände beziehungsweise Art und Umfang der Leistungen. Dann der Tag oder Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung, das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung und der anzuwendende Steuersatz beziehungsweise bei Steuerbefreiung ein Hinweis auf diese. Dann den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag, ein Ausstellungsdatum, eine fortlaufende Nummer, die UID-Nummer des Ausstellers der Rechnung. Wenn die Rechnung nunmehr den Gesamtbetrag von 10.000 Euro überschreitet, weiters, wenn die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht, braucht man die UID-Nummer des Leistungsempfängers. Das ist ganz wichtig. Bei Anwendung der Differenzbesteuerung hat ein Hinweis auf diese zu erfolgen. Also wo gibt's das? Zum Beispiel im Antiquitätenhandel. Wird die Rechnung in einer anderen Währung als Euro ausgestellt, ist der Steuerbetrag zusätzlich in Euro anzugeben.
Boah, das ist ja einiges. Gibt es denn dann Erleichterungen bei der Rechnungsausstellung an Private?
Ja, und zwar sämtliche Rechnungsmerkmale müssen nur auf Rechnungen an Unternehmer aufscheinen, wenn die verrechneten Leistungen für deren Unternehmen ausgeführt wurden. Rechnungen an Private müssen diese Merkmale grundsätzlich nicht enthalten.
Ach, das ist ja schon mal was. Und wie schaut es denn dann aus bei den Kleinbetragsrechnungen?
Kleinbetragsrechnungen, Angela, sind Rechnungen, deren Gesamtbetrag 400 Euro inklusive Umsatzsteuer nicht übersteigt. Hier genügen die folgenden Angaben: die Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers, Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistungen, der Tag bzw. der Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung, das Entgelt und der Steuerbetrag in einer Summe, aber wichtig, die Angabe des Steuersatzes und zu guter Letzt das Ausstellungsdatum. Die Vereinfachungsbestimmungen für diese Kleinbetragsrechnungen gelten nicht für innergemeinschaftliche Lieferungen. Diese Rechnungen müssen jedenfalls einen Hinweis auf die Steuerbefreiung sowie die UIT-Nummer des liefernden Unternehmens und des Abnehmers enthalten.
Ah, sehr guter ergänzender Hinweis. Es gibt ja jetzt ja so monatlich wiederkehrende Leistungen, wie zum Beispiel bei einer Vermietung oder andere Themen. Sind denn da die Rechnungen auch so förmlich, jeden Monat so einen Aufwand zu betreiben?
Hier gibt es eine eigene Bestimmung. Die Erfordernisse einer Rechnung hätten bei Mietvertragen oder ähnlichen Verträgen über eine Dauerleistung einen enormen administrativen Aufwand bei monatlicher Rechnungserstellung zur Folge. Daher anerkennt die Finanzverwaltung in diesen Fällen eine sogenannte Dauerrechnung für eine monatliche Mietvorschreibung, welche in der Regel einmal jährlich ausgestellt wird. Als Leistungszeitraum kann zum Beispiel der erste Monat im Jahr angeführt werden, mit dem Zusatz, dass die Vorschreibung bis zum Ergehen einer neuen Vorschreibung gilt. Enthält diese Rechnung alle gesetzlichen Bestandteile und wird die Miete bezahlt, steht auch für die anderen Monate der Vorsteuerabzug zu.
Wunderbar. Also jetzt haben wir schon mal die ganzen Formvorschriften abgearbeitet. Da gibt es ja doch immer einiges zu beachten, ist aber eben auch wichtig, wie du sagst, um diesen Vorsteuerabzug zu bekommen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, ebenfalls, die bei Rechnungen zum Tragen kommt, ist natürlich, okay, wie ist jetzt die Aufbewahrungspflicht? Was mache ich jetzt mit diesen Belegen? Wie lege ich die ab? Also da hängt ja auch nochmal ein ganzer Rattenschwanz dran. Und da möchte ich natürlich von dir auch wissen, was habe ich hier als Unternehmerin oder Unternehmer zu beachten?
Okay, hier geht es jetzt im zweiten Teil unseres Podcastes um diese Aufbewahrungsverpflichtung. Es sind also grundsätzlich Bücher und Aufzeichnungen, die dazugehörigen Belege sowie die für die Abgabenerhebung bedeutsamen Geschäftspapiere. Also man merkt, das ist dehnbar, für die Abgabenerhebung bedeutsame Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen im Original gemäß der BAO, das steht für Bundesabgabenordnung, 7 Jahre aufzubewahren. Das ist also so der Grundsatz. Andere Aufbewahrungspflichten und Fristen können sich aber auch noch aus anderen Spezialgesetzen ergeben, wie wir später hören werden. Unter anderem sind also gemäß dieser Bundesabgabenordnung darunter üblicherweise folgende Unterlagen zu verstehen: Bücher und Aufzeichnungen, Belege, also Rechnungen, Bankbelege, Bankauszüge, Frachtbriefe, Abrechnungen, Geschäftspapiere, Schrift- und E-Mail-Verkehr, Monats- und Jahresbelege aus der Registrierkasse, Datenerfassungsprotokolle, Startbeleg für die Registrierkasse, Inventurlisten, Unterlagen für Anlagenkäufe, nicht zu vergessen Lohnverrechnungsunterlagen wie zum Beispiel Zeitaufzeichnungen, Urlaubsaufzeichnungen, Reisekostenabrechnungen und so weiter. Und sonstige Unterlagen immer wieder mit dem Zusatz, soweit sie für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind. Kapitalgesellschaft, also zum Beispiel GmbH, müssen gemäß dem Unternehmensgesetzbuch zusätzlich zu den oben genannten folgende Unterlagen aufbewahren: die Eröffnungsbilanzen, die Jahresabschlüsse samt Lageberichten, Konzernabschlüsse samt den Konzernlageberichten, empfangene Geschäftsbriefe und Abschriften der abgesendeten Geschäftsbriefe.
Das ist wirklich eine Menge, was es hier aufzubewahren gilt. Und da verliert man schnell mal den Überblick, würde ich sagen. Aber wir haben den ja und geben den hier weiter. Und welche Formen der Aufzeichnung gibt es denn dazu?
Gut, Belege können also entweder in Papierform, Schriftstücke oder mittels optischer Archivierungssysteme, Mikrofilm, optische Speicherplatte oder in elektronisch gespeicherter Form durch Scannen und Speichern auf sogenannten WORM-Datenträgern, also ein Speichermedium, das nur einmal beschrieben werden kann und danach nicht mehr verändert oder gelöscht werden kann, aufbewahrt werden.
Okay, und du hast es mit elektronisch schon angesprochen. Wir sind ja in modernen Zeiten. Da sind solche elektronischen Datenträger bestimmt okay.
Ja, die Aufbewahrung auf Datenträgern ist gestattet, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftsgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. Bei EDV-Buchführung müssen sämtliche Informationen auf elektronischen Datenträgern aufbewahrt werden. Achtung, lediglich Scannen und auf einen USB-Stick sichern erfüllt die Voraussetzungen für die Aufbewahrungspflicht nicht. Hier muss zum Beispiel der vorher erwähnte WORM-Speicher verwendet werden. Dieser sorgt für die Unveränderbarkeit der Daten. Es besteht die Verpflichtung zur Verfügungstellung von Hilfsmitteln, um die Unterlagen lesbar zu machen, beziehungsweise zur Beibringung von dauerhaften Wiedergaben.
Okay, so, und wenn wir jetzt wissen, wie wir was ablegen, dann fragt sich ja noch, wie lange müssen denn diese Unterlagen aufbewahrt werden?
Ja, wie vorher erwähnt oder eingangs erwähnt, haben wir eine 7-Jahres-Frist, die läuft vom Schluss des Kalenderjahres an, für das die letzte Eintragung vorgenommen wurde. So sind zum Beispiel die Belege des Kalenderjahres 2018 bis Ende des Kalenderjahres 2025 aufzubewahren. Bei einem vom Kalender abweichenden Wirtschaftsjahr, also zum Beispiel das endet am 30.09. und nicht am 31.12., laufen die Fristen vom Schluss des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Darüber hinaus sind Belege noch so lange aufzubewahren, als sie für anhängige Verfahren im Zusammenhang mit der Abgabenerhebung von Bedeutung sind, also im Rechtsmittelverfahren. Das Umsatzsteuergesetz kennt zahlreiche Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrungsfrist. Bitte beachten, aus der Nichtaufbewahrung von Büchern und Aufzeichnungen sowie den dazugehörigen Belegen kann sich eine Schätzungsbefugnis durch die Abgabenbehörde ergeben. Also zum Beispiel, ich habe einen Jahresumsatz von 1 Million Euro und die Abgabenbehörde schätzt mit 5% von 1 Million Euro die Bemessungsgrundlage, also beispielsweise mit 50.000 Euro pro Jahr. Und für diese 50.000 Euro pro Jahr zahle ich entsprechende Ertragssteuern und Umsatzsteuer. Sollten die Unterlagen vorsätzlich nicht aufbewahrt worden sein, so handelt es sich um eine Finanzordnungswidrigkeit, welche eine Geldstrafe nach sich ziehen kann.
Boah, also wie du schon sagst, das kann teuer werden. Du hast von der 7-Jahres-Frist gesprochen, Jörg. Ich habe aber im Kopf, da gibt es auch was mit 10 Jahren und so. Kannst du noch mal eine Übersicht geben über die Aufbewahrungsfristen?
Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Also, wie eingangs erwähnt, Buchhaltungsunterlagen 7 Jahre, Belege, Rechnungen 7 Jahre. Aber jetzt kommt's: Unterlagen im Zusammenhang mit Grundstücken, das steht im Umsatzsteuergesetz, die müssen wir 22 Jahre aufbewahren. Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen 10 Jahre. Aufzeichnungen von Plattformen im Zusammenhang mit der Plattformhaftung 10 Jahre. Dann haben wir, lange ist es her, den Covid gehabt. Da hat es Covid-19-Unterstützungen gegeben. Da hat man eine Investitionsprämie geltend machen können, Aufbewahrungspflicht 10 Jahre. Die Kurzarbeitsbeihilfe 10 Jahre. Ganz interessant, Härtefallfonds, hier hat es eine Phase 1 gegeben, 10 Jahre. Die nächste Phase 7 Jahre. Die anderen Covid-19-Unterstützungen wie Fixkostenzuschuss 1, Fixkostenzuschuss 2, Ausfallsbonus 1, 2, 3 und Verlustersatz 7 Jahre. Also Angela, zusammenfassend, die Rechnung ist das Herz deiner Buchhaltung, die Aufbewahrung ihr Gedächtnis. Wenn beides stimmt, läuft dein Unternehmen rund.
Das ist jetzt mal ein schöner Abschlusssatz. Mit dem sage ich vielen Dank für diese Informationen. Sehr wichtig für Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die Buchhaltung stimmt und auch der Steuerberater und die Steuerberaterin glücklich sind. In diesem Sinne, danke und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Die Steuernews presented by Fidas.